Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe ja seit einiger Zeit von gewissen Warnungen gesprochen, die ganz besonders sich an die Kirche Gottes richten und an all diejenigen, die Teil der Kirche Gottes werden wollen. Ich habe von dem Mann der Sünde gesprochen, dem Mann der Gesetzlosigkeit, habe erwähnt, dass die Stelle in 2. Thessaloniker auf eine gewisse Weise zu verstehen ist, um zu begreifen, was es bedeutet, wenn es heißt, dass der Mann noch zurückgehalten wird, und habe erklärt in einer der letzten Predigten, was damit gemeint ist. Ich habe auch in der letzten Predigt über Magie und Zauberei und Hexerei gesprochen, aber auch um den Aberglauben mich gekümmert, der damit einhergehen kann. Ich möchte heute ein wenig mehr noch auf dieses Thema eingehen. Und möchte auch ein wenig aus der Schule plaudern, wenn Sie so wollen, denn es gibt interessante Ereignisse, auch in der Kirche Gottes, die uns alle zum Nachdenken anregen sollten. Denn sie deuten auf eine sehr unbequeme Zukunft hin für einige, möglicherweise für viele. Wenn ich von der Kirche Gottes spreche, meine ich die Gesamtheit der Organisationen, die zu der wahren Kirche Gottes gehören und damit Teil des Leibes Christi sind. Es geht mir heute um den Abfall. Die Bibel prophezeit, dass es einen Abfall geben wird. Nun, ich habe auch hierüber gesprochen, habe auch in Amerika hierüber geschrieben und mir wurde jetzt ein Memo zugeschickt mit der sehr berechtigten Frage, ja, wieso meine ich, dass es noch einen Abfall geben wird in der Zukunft, hat denn der nicht bereits schon stattgefunden? Nun, einige behaupten, dass er bereits schon im Zeitpunkt des Paulus stattgefunden habe, als Paulus diese Worte niederschrieb. Andere sagen, ja, es wird zwar noch einen Abfall geben, aber das bedeutet lediglich, dass falsche Kirchen größer und stärker werden und dass insoweit dann die Unwahrheit fortschreitet. Aber nichts von dem ist richtig. Wenn wir uns einmal 2. Thessaloniker noch einmal anschauen, dann werden wir sehen, dass ein zeitlicher Zusammenhang besteht. 2. Thessaloniker Kapitel 2, angefangen in Vers 1, ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Kommen dieses Mannes der Sünde, dieses Mannes der Gesetzlosigkeit und dem Abfall. Es heißt hier, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, Kapitel 2, Vers 1, und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen. Auch damals gab es schon lügnerische Menschen, die vorgaben, sie würden Dinge weitergeben, die von Paulus und seinen Mitarbeitern kommen sollten, was aber nicht der Fall war. Als sei der Tag des Herrn schon da, oder andere Übersetzungen haben hier, als stünde der Tag des Herrn unmittelbar bevor. Lasst euch von niemandem verführen, Vers 3, in keinerlei Weise. Eine Warnung, die Paulus an die Mitglieder damals aussprach, eine Warnung, die ich heute immer und immer wieder an die Mitglieder der wahren Kirche Gottes ausspreche. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert euch daran, oder erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, Vers 5. Schauen Sie, der Zusammenhang ist die Wiederkunft Christi. Bevor die Wiederkunft Christi erfolgt, soll es zu einem Abfall kommen und zum Offenbarwerden des Mannes der Sünde, des Mannes der Gesetzlosigkeit, wie es auch übersetzt werden kann, oder diesem Bösen. Beides scheint im ungefähr gleichen Zeitpunkt stattzufinden. Und wir lesen aber auch etwas weiteres noch über diesen Menschen der Sünde, diesem Menschen der Gesetzlosigkeit in Vers 9, wo es heißt, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Er wird also von Satan unterstützt sein. Und interessant ist, was die Menschen tun werden, wie sie reagieren werden, wenn diese falschen Zeichen und diese falschen Wunder erfolgen. Vers 11. Damit sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, also mit anderen Worten, Gott lässt das zu, sodass sie der Lüge glauben. Es werden also Menschen so verführt werden, dass sie der Lüge glauben, diesen lügnerischen Zeichen und Wundern, aber auch diesen lügnerischen Doktrinen und Ideen, die verbreitet werden. Wann wiederum ist der Zeitpunkt dieses Abfalls? Und es ist ja, wie wir noch sehen werden, ein Abfall von der Wahrheit. In anderen Worten, es kann ja nicht um eine falsche Kirchenorganisation gehen oder falsche Kirchenorganisationen, die größer werden, die ja nie Teil der Wahrheit gewesen sind. Man muss ja zunächst einmal Teil der Wahrheit gewesen sein, um von ihr abzufallen. In Matthäus Kapitel 24 warnt uns Christus ebenfalls vor dieser noch zukünftigen Zeit. Es ist richtig, dass natürlich bereits schon im Zeitpunkt des Paulus, wie wir lesen können oder gelesen haben, sich dieser Frevel, dieser Abfall in gewisser Weise bereits schon angekündigt hat. Einige sind bereits schon damals abgefallen von der Wahrheit. Es ist auch richtig, dass in der ehemaligen weltweiten Kirche Gottes, als damals der ehemalige Führer, Herr Herbert Armstrong, starb, dann danach ein Abfall von der Wahrheit erfolgt ist. Das ist alles richtig, nur es geht hier nicht um diesen Abfall, von dem Paulus spricht, in der endgültigen Form, denn der wird noch stattfinden, im gleichen Zeitpunkt, wie es scheint, wenn der Mann der Sünde sich offenbart, kurz vor der Wiederkunft Christi. Matthäus 24, lesen wir angefangen in Vers 8. Da spricht Christus nämlich hier von dem Anfang der Wehen. Er hatte gerade von gewissen Zeichen und Wundern, oder sagen wir mal Zeichen gesprochen, nicht unbedingt Wundern, aber Zeichen, wie zum Beispiel Kriege und auch Erdbeben, Hungersnöte und so weiter und so fort, Verführung auch, religiöse Verführung. Und er sagt, das ist der Anfang der Wehen. Wir befinden uns zweifellos in dem Anfang der Wehen. Und er fährt dann fort zu sagen, in Vers 9, und dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern oder in allen Völkern, mitten unter allen Völkern. Vers 10, und dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Es heißt dann weiter in Vers 11, und es werden sich falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und lesen wir weiter in Vers 24, und dann werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Wenn es möglich wäre, die Mengebibel beschreibt, wo immer es möglich ist oder womöglich. Also es ist möglich und wo immer es möglich ist, wird Verführung stattfinden. Aber schauen wir uns auch Vers 12 an in dem Zusammenhang. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wird die Liebe in vielen erkalten. Schauen Sie, das sind sehr wichtige Aussagen. Wir hatten gerade gelesen, viele werden abfallen. Die Liebe in vielen, es geht hier um die göttliche Liebe, Agape im Griechischen, wird erkalten. Das bedeutet, sie war zunächst einmal da. Und da sie in den vielen war, bedeutet dies, dass sie den Heiligen Geist hatten, denn nur durch den Heiligen Geist werden wir und können wir die Liebe Gottes erhalten. Also sie hatten die Liebe Gottes in sich, aber sie wird dann erkalten. Es heißt nicht unbedingt, dass der Heilige Geist dann wieder von ihnen genommen wird, aber sie wird zunächst einmal erkalten und werden dann böse Dinge tun, schlimme Dinge tun. Sie werden zunächst einmal von der Wahrheit abfallen. Das ist die Warnung, die Christus uns gibt. Das ist die Warnung. Buchstäblich heißt es hier, sie werden zu Fall gebracht werden. Und die Living Bible schreibt, und viele werden zurückfallen in die Sünde. Das hat auch viel mit dem Abfall von der Wahrheit zu tun. Man fällt zurück in die Sünde, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die gute Nachricht sagt hier im Hinblick auf Vers 10, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden den Glauben, und es geht hier um den Glauben Jesu Christi, nicht bewahren irgendwo. Sie werden da zunächst einmal davon abfallen, ihn verleugnen. In 5. Mose 13 lesen wir eine interessante Stelle, die sich auf etwas bezieht, was zu einem Abfall führen kann. 5. Mose 13, angefangen in Vers 1. Da heißt es, alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, achten wir darauf, wir hatten gerade gelesen, falsche Propheten werden auftreten, sie werden Wunder und Zeichen tun, lügnerische Wunder und Zeichen. Eine ähnliche Situation hier, das tritt ein, was der da jetzt gesagt hat. Aber er spricht gleichzeitig, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. Oder man könnte sagen, andere Lehren annehmen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, oder besser, erprobt euch, stellt euch auf die Probe. Gott versucht niemanden, aber er stellt uns auf die Probe, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen, ihn fürchten, seine Gebote halten, seine Stimme gehorchen, ihm dienen, ihm anhangen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, achten Sie jetzt auf diese Übersetzung, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Und Gott hat uns aus dem geistlichen Ägyptenland, der Knechtschaft der Sünde, erlöst. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Also hier geht es wiederum um eine Situation, wo jemand abfällt, in diesem Falle von Gott, von der Wahrheit, weil er sich hat verführen lassen von falschen Ideen, falschen lügnerischen Doktrinen und Lehren, die nichts mit dem zu tun haben, was die Bibel lehrt, nichts mit dem zu tun haben, was Gottes Kirche lehrt. Es ist eine Warnung. Die Moffat-Bibel und auch die Young's Literal Translation sagt, dass das hier auch mit Apostasie beschrieben werden kann. Der Abfall von dem Herrn ist auch eine Apostasie. Man fällt ab. Und schauen wir uns einmal eine weitere Stelle an in Lukas Kapitel 8. Wir hatten ja bereits in Matthäus gelesen, dass es zu einem Zeitpunkt geschehen wird, ganz besonders, wenn Bedrängnis herrscht, Bedrängnis oder Trübsal, die gleiche Idee, das gleiche Wort. Lukas Kapitel 8 und Vers 13, eine weitere Möglichkeit, und höchstwahrscheinlich bezieht sich diese Stelle auch ganz besonders auf die kommende große Trübsal, denn hier wird Folgendes gesagt, es geht hier um das Gleichnis vom Sämann, und da werden so einige beschrieben, die das Wort hören und dann aber nicht akzeptieren. Und in Vers 13 sagt er, die aber auf dem Fels sind die. Wenn sie es hören, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Und wie oft ist das der Fall, dass Menschen, sagen wir einmal, uns hören, unsere Predigten hören, unsere Sendungen sehen und die nehmen das dann mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Die Schlachterbibel beschreibt zur Zeit der Versuchung. Die NIV, die New International Version, schreibt zur Zeit, wenn sie auf die Probe gestellt werden. Und die New American Bible schreibt zur Zeit der Prüfung. Also zu der Zeit der Prüfung, zur Zeit der Anfechtung, zur Zeit der Versuchung, zur Zeit, wenn sie auf die Probe gestellt werden, dann fallen sie ab. Warum? Sie haben keine Wurzel. Sie sind nicht gefestigt in der Wahrheit. Sie haben das vielleicht auf intellektuelle Weise irgendwo akzeptiert, aber wenn die Anfechtung, die Prüfung kommt, und die Prüfung kann auch kommen durch falsche Lehrer, die falsche Lehren verkündigen, die sich eingeschlichen haben in die Kirche, davon wird ja klar und deutlich gesagt in der Bibel, und die dann ihre falschen Lehren verkündigen. Und diejenigen, die so ein bisschen noch schwach sind im Glauben, sich nicht gefestigt haben in der Wahrheit, die fallen dann ab, die glauben dem, was da so gesagt wird. Ich werde darauf näher noch zu sprechen kommen. Aber wenn es um die Zeit der Versuchung geht, um die Zeit der Anfechtung, um die Zeit, wenn man auf die Probe gestellt wird, schauen wir uns einmal an, was wir in Offenbarung Kapitel 3 lesen. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Es geht hier um eine zukünftige Prophezeiung, die uns allen bekannt ist. Eine Stelle, die sich an die sogenannte Philadelphia-Kirche, der Kirche Gottes, richtet. Die Philadelphia-Kirche, es gibt ja auch hier eine Ära, der Philadelphia-Ära. Es geht darum, dass es natürlich Menschen gibt, die diesen Philadelphia-Geist haben, Menschen in Gottes Kirche. Und denen wird hier etwas versprochen. In Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Es wird hier gesagt, die Stunde der Versuchung. Die Menge-Bibel schreibt, will auch ich dich bewahren aus der Stunde der Versuchung, in Klammern, oder Prüfung. Es geht hier um eine Stunde der Prüfung, die den ganzen Erdkreis beherrschen wird sozusagen. Aber Gott sagt, euch werde ich aus dieser Versuchung bewahren, herausnehmen, wegnehmen. Die New American Bible und auch die New Jerusalem Bible schreibt, ich werde dich in Sicherheit bewahren. Das erinnert uns ein wenig an die Sicherheit, den Ort der Sicherheit, von dem ja auch die Bibel spricht, ein Ort der Sicherheit hier auf Erden, der während der großen Trübsal einigen bereitstehen wird, die beschützt werden vor dieser Stunde der Versuchung, die hier beschrieben steht. Noch einmal, es heißt hier in der New American Bible, ich werde dich in Sicherheit bewahren von der Zeit der großen Trübsal und der Versuchung, die über die Welt kommen wird, um jeden, der lebt, zu prüfen. Es geht ja ganz eindeutig um eine Zeit der großen Trübsal, aber einige werden davor bewahrt werden, andere nicht, wie wir gelesen haben. Andere werden zur Zeit der Prüfung abfallen von der Wahrheit. Nun lesen wir einmal 1. Timotheus Kapitel 4. Denn wir hatten ja die Frage zu Anfang gestellt, wann wird dieser Abfall kommen? Im großen Maße. War der nicht schon? Oder wird er noch erfolgen? Und wenn ja, was für Stellen geben uns dies deutlich an? 1. Timotheus 4, Vers 1. Da heißt es, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. In den letzten Zeiten werden einige vom Glauben abfallen und teuflischen Lehren anhängen, lesen wir hier. Die Elberfelder Bibel schreibt, indem sie auf betrügerische oder verführerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Und da möchte ich ein wenig jetzt Ihnen ein paar Worte der Warnung sagen. Und es geht hier um Situationen, die Ihnen vielleicht, wenn Sie nicht näher mit den Geschehnissen innerhalb der wahren Kirche Gottes vertraut sind, vielleicht nicht so bekannt sind, aber das spielt keine Rolle, denn eine Warnung ist es so oder so für alle, um zu sehen, wie gefährlich und wie heimtückisch und wie gemein dämonische Lehren verbreitet werden können. Natürlich sind es Dämonen, die dahinter stecken, das ist klar. Aber die Frage ist, sind wir willens und bereit, auf solche dämonischen Lehren zu reagieren? Nun, ich hatte ja in der letzten Sendung über Zauberei gesprochen, über Magie, über Hexerei und aber auch mit Aberglauben, wo man die Zauberei falsch interpretiert und weil man dann auf falsche Ideen kommt. Und ich hatte ja deutlich auch über Hexerei, Magie, Zauberei in dem Zusammenhang mit Voodoo gesprochen und hatte auch erklärt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich behaupten, dass man andere Menschen bezaubern kann, einen magischen Bann anderen Menschen gegenüber auferlegen kann. Und wenn man die dann bezaubert, dann verlieben die sich ineinander. Und wenn dann der Zauber aufhört, dann hört die Liebe auf. Und habe natürlich deutlich gemacht, dass das nicht die Art von Zauberei ist, von der die Bibel spricht. Offensichtlich nicht. Das Voodoo-Geschehen ist das Gleiche. Jemand, der da irgendwo so Nadeln in eine Puppe hineintut, das hat zunächst einmal gar keine Wirkung auf jemanden, der vielleicht tausende von Kilometern entfernt lebt. Ich habe aber auch deutlich gemacht, es sei denn, man glaubt daran. Wenn man aber daran glaubt, dann öffnet man seinen Sinn gegenüber dämonischem Wirken. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Nun, wie ich sagte, einige haben jetzt behauptet, dass ich von daher nicht an Magie glaube oder an Zauberei glaube oder dass ich nicht daran glaube, dass Zauberei irgendeine Wirkung hat. Und das ist natürlich in keinster Weise das, was ich lehre. Das ist natürlich in keinster Weise das, was ich je gelehrt habe und auch, was ich geschrieben habe, was ich Ihnen mitgeteilt habe und was ich auch in der Zukunft Ihnen mitteilen werde. Aber die Idee, dass jemand einen anderen verzaubern kann, sodass er dann sich verliebt in jemanden, aufgrund dieses zauberischen, magischen Einwirkens. Und dass dann, wenn der Zauber weggenommen wird, dieser Bann, dass dann die Liebe aufhört, die ist total blödsinnig und ich muss sagen, sie hat dämonischen Ursprung. Das ist etwas, was natürlich Dämonen gerne hätten, dass man so etwas glaubt. Und wenn man jemanden findet, der das dann so weitergibt, dann kann es natürlich sein, wenn solche Menschen, die nicht in der Wahrheit gegründet sind, das dann auch akzeptieren und auch glauben und sich dann auf die Seite derer stellen, die das verbreiten, die diese lügnerischen, dämonischen Lehren, von denen wir gerade gelesen haben in 1. Timotheus, verbreiten. Nun, ich habe so einige Korrespondenz gehabt mit Leuten, die das in der Tat tatsächlich meinen. Und da wurde zum Beispiel gesagt, dass es einen Partnermagnetismus gab in der Kirche Gottes, dass es also irgendwo Zauberer waren, die da irgendwie so einen Partnermagnetismus dann auf jemanden übertragen haben. Und dann wurde dieser Partnermagnetismus wieder weggenommen und dann war dann der Zauber weg. Und ich habe mich natürlich in aller Form gegen solchen Unfug gewehrt, denn da wurden jetzt auch Menschen mit in Mitleidenschaft gezogen, es wurden sogar Namen genannt, wo das angeblich bei denen der Fall gewesen sein soll. Bei anderen wurden die Namen zwar nicht genannt, aber es wurden schon ziemlich deutliche Bemerkungen gemacht, wo man daraus entnehmen konnte, wer da wohl mit gemeint sein könnte. Es wurde auch hier davon gesprochen, dass dies heute in der Magie als Partnerzusammenführung genannt ist. Und dann schreibt diese Person mir Folgendes: Wenn ich Prediger wäre, würde ich sofort abfragen, ob auf magische Art der Partner zugeführt wurde oder ob jemand beauftragt wurde, dies zu tun, wenn zwei Menschen in die Kennenlernphase gehen. Allerdings spätestens vor der Heirat würde ich das nochmals tun. Also schauen Sie, diese Idee, die hat schon sehr große praktische Auswirkungen, denn man will tatsächlich diesen Unsinn, diesen absoluten Unfug in der Kirche einführen. Und dann soll der Prediger abfragen, ob eine magische Art der Partnerzuführung stattgefunden hat. Und das soll man abfragen, bevor man dann heiratet. Es ist interessant, dass diese Person mich einmal gefragt hat, was muss ich eigentlich tun, um Prediger zu werden? Und jetzt schreibt er, wenn ich Prediger wäre, dann würde ich das und das tun. Aber es geht natürlich noch weitaus weiter. Ich bekam dann folgenden Ratschlag: Alles vor Gott zu bringen, und kurz vor dem Passa sollte ich dann einen ordinierten Prediger mit mir nehmen und die Personen vor Gott befragen, von denen ich meine, dass sie so etwas tun könnten. Und dann wird Gott das erledigen, was zu erledigen ist. Nun, ich habe klar und deutlich gemacht, ich glaube das ja gar nicht an diesen Unfug. Wie soll ich dann jetzt zu Personen gehen, von denen ich meine, die das tun könnten, die einen solchen Zauberbann auf andere übertragen könnten? Und dann würde Gott das irgendwo offenbaren. Und dann schreibt er mir: 40 Jahre sei ich in der Kirche und lehre schon seit x Jahren, dass Magie, Zauberei, Hexerei nicht möglich seien. Zu keinem Zeitpunkt habe ich das gelehrt. Zu keinem Zeitpunkt. Das ist eine absolute Verdrehung der Wahrheit. Und das wurde dann anderen weiter mitgeteilt, dass ich das also lehren würde. Nun, interessant ist, dass diese Person, wie mir jetzt zu Ohren gekommen ist, zu vielen Mitgliedern in der Kirche Gottes gegangen ist und die befragt hat über ihre Ehen oder zukünftigen Ehen. Er hat auch von Verkuppelung gesprochen. Wenn man das alles so zusammenfasst, dann weiß man genau, was hier der Hintergrund war. Die Person hat an diese Verzauberung geglaubt und hat dann gedacht, sie müsse diese falschen Ideen weiterleiten. Und dann wurde mir noch gesagt, wenn ich das ablehne, diese Zauberei, dass man also jemanden verzaubern kann, sich zu verlieben, dann haben wir der Kirche insoweit dem Satan und seinen Dämonen Tür und Tor geöffnet und die Gefährlichkeit wird verkannt und ignoriert. Und dann wird noch gesagt, dass diese Person diese dämonische Lehre nicht weiter verbreiten wird, also mit anderen Worten, wir, die wir sagen, dass so etwas nicht möglich ist, dass keiner jemand anderen verzaubern kann, um sich zu verlieben, das sei eine dämonische Lehre. Ich würde dieser dämonischen Lehre nicht folgen, heißt es hier, denn was er tut oder wer das tut, er verleugnet die Aktivitäten, die Satan, seine Zauberer, Hexen, Hexer, Dämonen an den Tag legen. Ich habe mich insoweit dann auch an die Stelle erinnert, wo ja nun Christus gesagt hat: Wenn man mich Beelzebub nennt, dann wird man auch euch Beelzebub nennen. Es ging ja darum, dass er Dämonen ausgetrieben hat und die Pharisäer aus Neid, die kamen und sagten, ja, der treibt die Dämonen durch Beelzebub aus. Und dann sagte Christus natürlich, ihr geht auf sehr dünnem Eis, denn ihr wisst ja die Wahrheit. Ihr wisst ja die Wahrheit. Und wenn jemand zur wahren Kirche gekommen ist und dort einige Zeit verbracht hat, dann ist er ja wohl deshalb gekommen, weil er die Wahrheit kannte. Warum ist er sonst gekommen? Aber jetzt werden falsche Lehren verbreitet. Und dann wird dann noch gesagt, dass jemand, der diese falschen Lehren nicht akzeptiert, die Wahrheit leugnet. Nun, es ist leider so, dass das noch nicht das Ende vom Lied ist, denn andere lassen sich soweit beeinflussen. Jemand schrieb mir, ich wisse doch, dass jemand anderer, ich will jetzt keine Namen nennen, auch gar keine Identifikation betreiben wollen, es geht mir um das Grundsätzliche, jemand anderer in der Kirche aufgewachsen sei und von daher die Bibel kennt und von daher weiß, dass diese Aktivitäten von Zauberern und Hexen und so weiter stattfinden. Das war jemand, der zum Beispiel an Voodoo glaubt und meint, dass so ein Voodoo-Priester da jemanden dann beeinflussen kann durch diese Voodoo-Zauberei. Nun, die Frage ist nur, in was für einer Kirche ist diese Person groß geworden? Denn ich persönlich habe diese Person erst vor einigen Jahren getauft. Ja, ich habe sie getauft. Natürlich wusste ich nicht unbedingt damals schon, was da so alles geglaubt wurde. Das wurde mir auch gar nicht mitgeteilt. Ich muss allerdings sagen, dass einige, die jetzt diese dämonischen Lehren verbreiten, das wurde dann nachher klar, sehr wohl Probleme mit Dämonen selbst hatten. Das ja. Aber wie gesagt, wie kann man so etwas behaupten? Dass jemand in der Kirche aufgewachsen ist. Was für eine Kirche war das denn? Wieso ist man dann nicht in dieser Kirche geblieben? Wieso ist man dann zu der wahren Kirche Gottes gekommen? Warum hat man sich da taufen lassen, wenn man bereits schon in der Kirche aufgewachsen ist? Was für ein Unfug. Und dann wird gesagt, ich sei doch ein Mann Gottes, wie kann ich behaupten, es existiere keine Hexerei, keine Magie, keine Zauberei? Wo habe ich das irgendwo gesagt? Nirgendwo. Eine totale Verdrehung der Wahrheit, die dann auch anderen mitgeteilt wird. Und dann wurde gesagt, ich wolle alles dies verschleiern. Auch die Person, die mir sogar namentlich genannt wurde, die angeblich mit diesem Bann belegt worden ist, mit dieser magischen Zauberei. Ich will das verschleiern. Ich will das nicht mitteilen. Warum? Das wurde gesagt, weil ich mich vor Dämonen und vor Magie und Zauberei fürchte. Ich fürchte mich davor. Und deswegen will ich das jetzt verschleiern. Ja, glauben Sie das wirklich? Glauben Sie das wirklich, nach all dem, was ich so gelehrt habe, nach all dem, was ich gesagt habe, was ich heute sage, was ich damals gesagt habe, was ich geschrieben habe? Nein, ich tue es in keinster Weise verschleiern, aber ich glaube an diesen Unsinn nicht und werde in keinster Weise das weiter an andere mitteilen, an diesen Blödsinn, an diesen Quatsch, an diesen Unfug. Aber so wird die Wahrheit verdreht und dann werde ich natürlich auch der Lüge bezichtigt. Schauen Sie. Das lässt mich eigentlich kalt. Ich habe schon so viel gehört über Menschen und von Menschen, die mich der Lüge bezichtigen und dass ich also falsche Dinge verbreite. Jemand schrieb mir jetzt ein Memo und hat mir dann irgendwo erklärt, dass es so einen Typen gibt da auf dem Internet, der für vier Stunden lang über mich und auch über eine andere Organisation daher gelästert hat, dass wir alles Falsches lehren und ich habe natürlich mir den Quatsch nicht angehört. Aber ganz am Anfang hieß es dann, Sie haben ja alle schon von Herrn Link gehört. Nun hat er auch meinen Vornamen genannt, aber den noch nicht mal richtig ausgesprochen. Also so richtig kennen tat er mich auch nicht. Aber ich fand es interessant. Sie haben alle schon, wer ist Sie alle? Also irgendwo muss ich doch bekannter sein, als ich denke. Das war vielleicht auch die einzige Wahrheit, die er da in dem ganzen Sermon da losgelassen hat. Aber solche Lügen interessieren mich ja gar nicht. Die lassen mich kalt. Aber was wichtig ist, es geht mir darum, andere zu warnen, dass die nicht auf solche Lügen hereinfallen, was immer diese Lügen auch sein mögen. Denn leider sind einige, wie ich sagte, nicht sehr gefestigt in der Wahrheit und lassen sich von lügnerischen Dämonen und Geistern verführen. Mir wurde jetzt mitgeteilt, dass einige heimlich angesprochen wurden. Es wurde ihnen gesagt, mir nichts weiter zu erzählen. Und wie ich eben erwähnt hatte, es ging bereits um bestehende oder zukünftige Ehen und, wie ich sagte, angebliche Verkuppelungen in der Kirche. Mit anderen Worten, wie ich jetzt weiß, es ging darum, dass Magie und Verzauberung scheinbar da eine Rolle spielen oder spielen könnten, wenngleich das auch nicht so deutlich gesagt wurden. Es wurden sogar jetzt auch Namen genannt, wer angeblich da solche Zauberer sein sollten. Ich meine, ich muss mir echt die Frage stellen, jetzt sind die Leute geistlich gesehen total bekloppt geworden. Haben die noch geistlich gesehen alle Tassen im Schrank? Was ist los mit denen? Das ist doch nicht normal. Geistlich gesehen. Ich spreche in geistlichen Dimensionen hier. Jeder, der Gottes Geist hat, und das will ich jetzt klar und deutlich einmal feststellen, oder mit dem Gottes Geist wirkt, sollte in der Lage sein, zu erkennen, wie dämonisch, wie teuflisch, wie absolut blödsinnig, aber auch gefährlich diese Ideen sind. Und wenn sie willens sind, solche Lehren zu glauben, die durch Menschen verbreitet werden, die noch nicht einmal ordiniert sind, na, die vielleicht gerne ordiniert werden möchten als Prediger, aber die nicht ordiniert sind, und gleichzeitig die Lehren der Kirche und ihrer Predigerschaft ablehnen, Lehren, die wir immer schon verbreitet haben, seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, die gesamte Predigerschaft der wahren Kirche Gottes, ich weiß gar nicht, und ich spreche jetzt von mehreren Organisationen, die alle zur wahren Kirche Gottes gehören, niemand lehrt diesen Unfug. Aber Leute, die willens sind, das zu akzeptieren und die wahre Lehre der Kirche abzulehnen, dann ist es sehr schlimm um sie bestellt. Und sie sollten schleunigst Gott um Reue und um Vergebung bitten. Denn sie, wie die Pharisäer damals, laufen auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Und wie ich auch jemandem mitgeteilt habe, die Situation wird in keinster Weise besser für diese Person werden. In keinster Weise. Was sagt Christus? Sündige nicht mehr, sodass dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Wenn man mich der Lüge bezeichnet, wenn man Dinge verbreitet, die ich so nie gesagt habe, ist das natürlich Sünde. Natürlich ist das Sünde. Das sollten wir alle begreifen. Und schauen Sie, Sünde kommt nicht aus der Wahrheit. Und Lüge kommt nicht aus der Wahrheit. Und Satan ist der Urheber der Sünde. Wenn man also lügt, wie das hier offensichtlich der Fall ist, wie ich Ihnen mitgeteilt habe, dann tut man das nicht unter göttlicher Inspiration. Nun, Gott lässt das zu, wie er auch zulässt, dass Menschen der Lüge glauben werden, wenn sie falsche Zeichen und Wunder sehen. Aber es ist dies nicht die Wahrheit. Es ist dies nicht etwas, was von Gott direkt kommt. In Jesaja Kapitel 1 lesen wir etwas mehr noch über den Abfall. Jesaja Kapitel 1, angefangen in Vers 4. Und wie gesagt, solche falschen Lehren, die kann man an jeder Straßenecke finden. Die Idee, ich habe ja gerade jetzt eine auf Posten stehende Sendung gebracht über das heidnische Weihnachtsfest und die Idee, wie manche Menschen das jetzt pervertieren können, indem sie da Rechtfertigungen finden dafür, dass man Weihnachten doch halten kann, obwohl es heidnisch ist. Und okay, das akzeptiert man dann und das ist diese auch lügnerische Lehre, aber die wird dann angenommen, die kommt auch nicht von Gott. Und so gibt es viele, viele Dinge, die eben auf dämonischer Gedankenwelt basieren, aber nicht von Gott kommen. In Jesaja Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Wehe dem sündigen Volk, sagt Gott hier, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Es geht hier ganz eindeutig nicht nur um physische Nationen, die werden hier auch angesprochen. Das damalige Israel, das damalige Juda, das heutige moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda. Man muss natürlich wissen, wo sich heute diese Länder befinden in der Welt. Sie existieren nun nicht sehr wohl. Und es geht nicht nur alleine um den Staat Israel. Es geht um weitaus mehr Staaten und Länder und Nationen. Aber es geht eben auch um Gottes Kirche. Denn es geht ja hier um Menschen, die abgefallen sind. Wenn sie abgefallen sind, müssen sie zunächst einmal dabei gewesen sein. Und er sagt hier, wehe diesem sündigen Volk, das abgefallen ist. Er sagt in Vers 5, wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist matt. Es geht hier um Menschen, die von Gott geschlagen werden, die auf diese Weise geprüft werden, die erzogen werden. Hebräer spricht ja auch von Schlägen, die wir erhalten. Aber Gott schlägt uns, weil er uns liebt. Und er will, dass wir zur Reue kommen. Er will, dass wir diese falschen Ideen lassen. Uns gar nicht auf solche falschen Ideen einlassen. Sondern, dass wir uns an die Wahrheit halten. Und die Kirche Gottes ist der Grundpfeiler der Wahrheit, wie wir es klar und deutlich verstehen. Und wenn da jemand daherkommt, der noch nicht einmal ein Prediger ist und sich aber als Prediger aufspielt und dann meint, er müsste andere belehren, die die Wahrheit ja scheinbar in der Kirche Gottes nicht kennen, aber ihm ist das jetzt offenbart worden, was sonst niemand kennt, dann sollte man sich die Frage stellen, ja, ist das wirklich von Gott? Wie kann das von Gott sein? Es wurde mir sogar gesagt, ja, ich werde jetzt zu Gott beten, dass er mir die Stellen offenbart, die beweisen, dass man jemanden verzaubern kann und ihn soweit dann dazu bringen kann, sich in andere zu verlieben, sodass ich dich davon überzeugen kann, dass das die Wahrheit ist. Was für ein Hochmut, was für eine Selbstgerechtigkeit, was für eine Verblendung. Nun, schauen wir uns Jeremia Kapitel 2 an. Jeremia Kapitel 2, angefangen mit Vers 29. Jeremia 2 und Vers 29 und 30. Wie könnt ihr rechten mit mir, sagt Gott? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Hört sich nicht sonderlich gut an. Nun, alle muss nicht bedeuten, jeder Einzelne. Aber es bedeutet nicht unbedingt nur ein oder zwei Leute. Und der Abfall hat möglicherweise immer schon existiert in dem Sinn, dass immer schon Leute abgefallen sind von Gott, aber er wird in einer großartigen Spitze sich entwickeln, sodass es so wie eine Lawine sich dann abspielt, dass man den Schlag nicht mehr hört, wie schnell das dann gehen wird und wie viele sich von solchen falschen Ideen dann verleiten lassen. Er sagt hier, alle meine Schläge sind vergeblich, an euren Söhnen sogar. Sie lassen sich doch nicht erziehen. Euer Schwert frisst eure Propheten wie ein wütender Löwe. Das Schwert vielfach wird auch mit dem Wort verglichen, aber hier geht es nicht um Gottes Wort, hier geht es um das Wort Satans des Teufels. Und das verschlingt die wahren Lehrer, wenn man nicht aufpasst, in den Augen derer, die abgefallen sind, wie ein brüllender Löwe. Nun, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Aber schauen Sie, wenn man von Gottes Kirche abfällt, seinen Austritt erklärt, weggeht, dann ist das nicht nur für einen selbst der Fall, es hat auch Konsequenz für Kinder, für Söhne, für Töchter, die man haben mag. Die werden jetzt auch abgeschnitten von Gottes Wort. Die werden jetzt auch mit zu der Rebe, die verdorrt. Nun zunächst einmal, wenn es Kinder sind, sind sie noch nicht unbedingt am Weinstock, aber vielleicht erkennen sie schon einige Dinge. Aber die Eltern haben eine große Verantwortung, die sie jetzt den Kindern gegenüber auferlegen und hier insoweit ihnen den Weg zur Wahrheit, den Weg zu Gott verwehren. Und Gott sagt, ich schlage euch, ich versuche euch zu erziehen, ihr verharrt im Abfall. Ihr wollt euch nicht belehren lassen. Schauen wir uns Psalm 53 an. Eine weitere erschreckende Stelle, die wir alle kennen oder kennen sollten. Sie wird nachher von Paulus im Römerbrief zitiert. Aber schauen wir uns einmal den Zusammenhang an, den zeitlichen Zusammenhang, worum es hier geht. Psalm 53, angefangen in Vers 3. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen. Auch wiederum alle bedeutet nicht unbedingt jeder Einzelne, aber scheinbar doch viele. Sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das bezieht sich auch mit Sicherheit auf Mitglieder von Gottes Kirche oder solche, die Teil der Kirche Gottes werden wollen. Aber was ist der Zusammenhang, der zeitliche Zusammenhang? War das nur damals, als das geschrieben wurde von David der Fall und war das nur damals der Fall, als Paulus diese Worte niederschrieb? Schauen wir uns Vers 7 an. Ach, dass die Hilfe aus Zion über Israel käme und Gott sein gefangenes Volk erlöste. Es geht um die Gefangenschaft, die zukünftige Gefangenschaft, denn als Paulus die Worte niederschrieb im Römerbrief, da war die ursprüngliche Gefangenschaft von Israel und Juda ja bereits schon längst vergessen. Die sind ja bereits schon längst aus der Gefangenschaft wieder herausgekommen. Es geht um eine zukünftige Gefangenschaft, von der immer und immer wieder in der Bibel geschrieben steht. Zur Zeit der großen Trübsal werden die Nationen von Israel und Juda, die modernen Nationen, in einem Krieg besiegt werden und in die Gefangenschaft geführt werden. Und einige, viele von Gottes Kirche auch, die sogenannte Laodicea-Gemeinde, die zu lau ist, die keine keinen Eifer hat. Viele von denen werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Viele von denen werden in die Gefangenschaft geführt werden. Das ist der Zeitpunkt. Hier spricht Paulus, in diesem Falle David, später Paulus, von dem Abfall, der offensichtlich noch kommen wird, kommen muss. Schauen wir uns Zephania an. Zephania Kapitel 1. Zephania Kapitel 1. Und lesen wir angefangen Vers 4. Da schreibt hier Gott: Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen, und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal, dem Sonnengott, der Sonnenanbetung, noch übrig ist. Schauen Sie, heute halten viele den Sonntag heilig. Der Sonntag war ein Tag, der dem Baal geweiht war, dem Sonnengott. Heute halten viele Weihnachten heilig und Ostern heilig, alles Tage, die dem Sonnengott Baal und der Ischar, der Mondgöttin, geweiht waren. Denn das waren alles Tage, die bereits schon lange vor der Geburt Christi existierten. Es waren Tage, die die Heiden den Göttern gegenüber, den heidnischen Göttern gegenüber huldigten. Aber Gott sagt, es wird die Zeit kommen, wo ich ausrotten will von dieser Stätte, was vom Baal übrig ist, und dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester und die auf den Dächern anbeten des Himmels her, die es anbeten und schwören, doch bei dem Herrn und zugleich bei Milkom, einer heidnischen Gottheit. Nun, heute sagt man, ja, man betet ja nicht auf Dächern des Himmels her an. Ja, tut man schon, wenn man an Astrologie glaubt. Wenn man daran glaubt, dass Sternbilder einem irgendwie die Zukunft weisen, das Schicksal eines Menschen bestimmt haben oder beeinflussen können. Vers 6. Und die vom Herrn abgefallen sind oder abfallen und die nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. Seid stille vor Gott im Herrn. Hier kommt der Zeitpunkt, der Zusammenhang. Seid stille vor dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Also der Abfall steht im Zusammenhang mit einem Zeitpunkt, wo der Tag des Herrn nahe ist. Der Tag des Herrn, eine Zeitspanne von ungefähr einem Jahr vor der Wiederkunft Christi. Zunächst haben wir die große Trübsal und die hat vielleicht so 2,5 Jahre gedauert und dann beginnt der Tag des Herrn. Nun, die große Trübsal wird weiter existieren, aber dann beginnt der Tag des Herrn, die 7 letzten Plagen Gottes, der Zorn Gottes, der Tag des Herrn. Es geht hier um eine ganz klare endzeitliche Prophezeiung, wo Gott sagt, sie sind abgefallen. Sie fallen ab, sie fragen nach dem Herrn nichts, sie achten nicht auf ihn, sie achten auf dämonische Lehren. Seid stille vor Gott dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nah. Mit anderen Worten, haltet doch endlich mal euren Mund, die ihr diese falschen Lehren verbreitet. Heimlich verbreitet in den meisten Fällen. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Die Living Bible übersetzt diese Stelle wie folgt. Ich werde die vernichten, die früher den Herrn angebetet haben, aber es nicht mehr länger tun und die ihn auch wirklich nie geliebt haben oder auch nie gewollt haben, ihn zu lieben. Sehr interessante Wiedergabe. Offenbarung Kapitel 2, schauen wir uns diese Stelle einmal an. Offenbarung Kapitel 2. Die Verse 1 bis 5, wie ich eben schon sagte, die Offenbarung hat auch hier 7 Kirchen-Äras, die beschrieben werden. Aber es heißt auch, man soll darauf achten, was der Geist den Gemeinden sagt. Also diese Stellen gelten auch für uns. Sie gelten auch für jeden einzelnen Christen, zu jedem Zeitpunkt, mit anderen Worten auch für uns. Und schauen wir uns einmal an Offenbarung 2, was Christus hier sagt, in diesem Falle an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 1. Dem Engel der Gemeinde oder auch dem Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Tun wir das auch. Erkennen wir, wer die Wahrheit spricht und wer lügt. Prüfen wir dies anhand der Bibel, anhand dessen, was man in der Vergangenheit bereits schon erlebt hat und hätte geprüft haben sollen. Vers 5 oder Vers 3. Und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber, Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Schauen Sie auch hier wiederum. Die Liebe Gottes wird in vielen erkalten. Es geht hier um die Liebe Gottes. Die hatte man gehabt, die verlässt man scheinbar. Vers 5. Und so denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Man verlässt die Liebe Gottes, diese erste Liebe, die man hatte, als man zur Wahrheit berufen wurde, als man getauft wurde, als man Gottes Geist erhielt. Er sagt, denke daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, mit Antworten bereue, kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht bereust, wenn du dich nicht bekehrst, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht aufhörst, das Falsche zu tun, das Richtige zu tun, die Liebe Gottes wieder in deinem Leben aufzunehmen und zu praktizieren. Und das ist die Liebe Gottes, dass man seine Gebote hält, wie wir klar und deutlich lesen. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist eine Einheit, sollte eine Einheit sein. Sie kann es nicht tolerieren und akzeptieren, wenn da Leute herumschwirren mit verschiedenartigen Ideen und Lehren und damit ganze Haushalte in Verwirrung bringen. Wir lesen in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, angefangen in Vers 11. Entweder man glaubt dies oder man glaubt das nicht. Jemand schrieb mir, wir werden uns jetzt eine andere Kirche suchen. Viel Glück. Eine andere Kirche, okay? Epheser 4. Vers 11. Und er, Jesus Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten oder Pasteure und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien. Viele sind leider, ich sage es zu der Schande derer, auf die es zutrifft, unmündig. Unmündig, nicht in der Wahrheit gefestigt und gegründet, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Unterstreichen sich diese Stelle mehrmals, wenn sie das noch nicht getan haben, und achten Sie darauf, dass Sie nicht ein Opfer dieser Menschen werden, diesem trügerischen Spiel der Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen. Er sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt. Man kann da nicht einfach weggehen und wie die Rebe werden, die verdorrt, weil sie sich von dem Weinstock löst. Nein, ein Glied hängt am anderen. Durch alle Gelenke, durch jedes Glied, das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Nicht in falschen, dämonischen Irrlehren, nein, in der Liebe, in der Wahrheit. Darum muss es gehen. Wie ich eben sagte, und schauen wir uns dies noch einmal an, 1. Timotheus 3, wie wird die Kirche Gottes beschrieben? 1. Timotheus 3 und die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, Vers 16, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Ja, für viele ist es in der Tat ein Geheimnis. Die haben es immer noch nicht begriffen, haben vielleicht Teile des Glaubens erkannt und dann wieder alles verworfen, weil sie nicht erkennen, wer und was die Kirche ist, weil sie nicht erkennen, wie man sich im Hause Gottes verhalten muss. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns auf richtige Weise verhalten. Wenn man zur Kirche Gottes kommen will, und manchmal schreiben mir Menschen dies und fragen, ob sie an Versammlungen teilnehmen können, ob sie sich vielleicht über Internet zuschalten können und so weiter. Und dann stelle ich so einige Fragen. Und wenn die Antwort ist, ja, wir leben nach wie vor zusammen, ohne verheiratet zu sein, oder wir rauchen nach wie vor, oder wir kiffen nach wie vor, oder wir besaufen uns nach wie vor, und was immer das Problem sein mag, dann sage ich dann zunächst einmal nicht. Schauen Sie, man muss wissen, wie man sich in Gottes Kirche zu verhalten hat. Und wenn man bereits in Gottes Kirche ist, wenn man Versammlungen besucht, und es stellt sich heraus, dass man aber nach wie vor auf falsche Weise lebt, nach wie vor raucht, nach wie vor kifft, nach wie vor dies und jenes tut, dann muss man zur Besinnung kommen. Man gibt Zeit diesen Menschen, die schon mal da sind, aber die Zeit ist begrenzt. Und dann muss man auch dann denen sagen, okay, dann bleibt mal zunächst zu Hause, bis ihr euer Problem überwunden habt. Ich meine, man braucht noch nicht einmal Gottes Geist zu haben, um das Rauchen zu überwinden. Wie viele Menschen haben das Rauchen überwunden? Eine schändliche, schädliche Eigenschaft. Ohne Gottes Geist. Wie viel mehr dann mit Gottes Geist? Zumindest, wenn Gottes Geist mit einem ist und einen führt und leitet. Wie kann das überhaupt möglich sein, dass man nach wie vor diese Dinge tut, wenn man Gottes Geist hat? Das muss man aufhören. Man muss sich natürlich auch an Gott wenden, im Gebet, mit Bibelstudium, mit Fasten, mit ernsthaftem Willen, das aufzuhören. Wenn man wirklich in Gottes Kirche sein will, damit Gott einen in machtvoller Weise gebrauchen kann. Und das ist auch sehr wichtig. Wir tun das nicht aus irgendwelcher Arglist heraus, wir tun es aus Liebe. Wir wollen, dass die Menschen sich bekehren, dass sie ihre Fehler erkennen, bereuen und ablassen, damit sie mit offenen Armen wieder aufgenommen werden können in die Gemeinschaft Gottes, in das Haus Gottes, in die Kirche Gottes. Leider muss man manchmal solche vielleicht drastischen Maßnahmen ergreifen, aber es geschieht zum Besten. Wie auch Gott sagt, ich züchtige euch zu eurem Besten, weil ich euch liebe, damit ihr der Wahrheit folgt und mehr überwindet und die Sünde hinten vorlasst und nicht mehr in eurem Leben regieren lasst. Schauen Sie, Gott gibt uns Warnungen. Wenn es um den Abfall geht, er gibt uns Warnungen, sehr ernstzunehmende Warnungen. Es scheint einige, obwohl sie die Stellen vielleicht schon öfters gehört haben, nehmen die Warnungen gar nicht ernst. Meinen in ihrer Eitelkeit, in ihrer Selbstgerechtigkeit, alles besser verstehen zu können. Hebräer, Kapitel 4 und Vers 11. Was sagt uns hier Paulus? So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Es geht hier um die Ruhe des Millenniums. Damit nicht jemand zu Fall komme durch den Ungehorsam. Abfall durch Ungehorsam. Das ist ja etwas, von dem wir bereits schon gelesen haben, dass, wie gesagt, wegen der Gesetzlosigkeit die Liebe in vielen erkalten wird. Gesetzlosigkeit ist das Nichthalten der Gebote. Man soll achten darauf, dass man nicht zu Fall kommt aufgrund von Ungerechtigkeit. Hebräer Kapitel 3 und Ungehorsam. Kapitel 3 und Vers 12. Da sagt Paulus, seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Abfall durch Ungehorsam. Abfall durch ein böses, ungläubiges Herz. Denn Gehorsam und Glaube gehören zusammen. Wie auch Unglaube und Ungehorsam zusammengehören. Schauen Sie, wir sprechen vom Glaubensgehorsam. Sie können nicht einfach nur theoretisch an Gott glauben. Nein, Sie müssen Ihren Glauben durch Ihren Gehorsam Gott gegenüber unter Beweis stellen. Und wenn Sie Gottes Geist haben und wenn Gottes Geist mit Ihnen wirkt, dann werden Sie mehr und mehr Gott gehorsam sein, weil Sie eben auch daran glauben, dass Sie ihm gehorsam sein müssen. Macht das für Sie irgendwo einen Unterschied oder ist das alles so egal? 5. Mose 11 und Vers 16. 5. Mose 11 und Vers 16. Da lesen wir Folgendes. Hütet euch aber, dass sich euer Herz, da haben wir ja gerade von gelesen, von dem bösen, ungläubigen Herz, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallet und dienet anderen Göttern und betet sie an. Jemand schrieb mir, ja nun, wenn man aber so Bibelstellen aufführt, dann ist es ja auch klar, dass das so richtig sein muss. Dann muss ja auch das, was dann gesagt wird, richtig sein. Man zitiert ja die Bibel. Wie viele zitieren die Bibel? Wie viele zitieren die Bibel in falscher Weise? Reißen die Stellen aus dem Zusammenhang? Christus wurde von Satan verführt. Satan zitierte die Bibel, schauen Sie, er zitierte ihm die Bibel, aber in falscher Weise. Also das ist eine total naive Idee. Und durch diese falsche Idee kann man natürlich dazu kommen, dass man dann auch falsche Götter anbetet. Vers 17, sodass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu. In diesem Fall, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt, und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. Es geht hier um den Zorn des Herrn. Schauen Sie, der Zorn des Herrn, immer eine Stelle, die sich auf die endzeitlichen Plagen Gottes bezieht, den Tag des Herrn, wenn er seinen Zorn ausschütten wird über die Menschen. Hier geht es wiederum um eine endzeitliche Prophezeiung. Und er sagt, hütet euch davor, dass euer Herz nicht abfällt und dient anderen Göttern, anderen Ideen, anderen Lehren. In Hebräer Kapitel 6. Lesen wir eine weitere Stelle, die uns vor dem Abfall warnt, der möglich ist. Wir hatten ja das gelesen. Womöglich werden sogar die Auserwählten verführt abzufallen. Wo es immer möglich ist, machen Sie es in Ihrem Leben nicht möglich. Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 6, wo es heißt, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße oder Reue, dass sie sich für sich selbst, den Sohn Gottes, abermals kreuzigen und zum Spott machen. Schauen Sie, wenn es dazu kommt, dass man total völlig abfällt von der Wahrheit, nachdem man den Heiligen Geist hatte, wenn man den Heiligen Geist wieder verliert, dann ist es in der Tat unmöglich, dass jemand wieder zur Reue kommt. Warum? Weil er nicht bereuen will. Und wenn er nicht bereuen will, dann kann er auch nicht bereuen und von daher ist es dann unmöglich. Das sind Warnungen, die man ernst nehmen muss, die man nicht so gleichgültig von sich stoßen sollte. Nun, was ist zu tun? Können wir etwas tun? Selbstverständlich können wir etwas tun. Schauen wir uns einmal Jakobus Kapitel 5 an. Jakobus Kapitel 5 und die Verse 7 bis 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, davon hatten wir eben auch schon gelesen. Bis zum Kommen des Herrn. Bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Habt kein böses, ungläubiges Herz, das abfällt von dem wahren Gott. Stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das sollte für uns noch sehr viel mehr relevant sein als damals, als Jakobus dies sprach, denn der Tag der Wiederkunft Christi ist in der Tat genannt. Wir wissen natürlich nicht, wann es ist. Und ich sage auch Menschen, die mich fragen, immer und immer wieder, lebt so, als ob ihr euer ganzes Leben noch vor euch habt, wenn es um physische Dinge geht. Aber lebt auch so, dass wenn heute Abend eure letzte Stunde geschlagen hat, ihr bereit seid für das Reich Gottes. In geistlicher Hinsicht bereit sein, in physischer Hinsicht so zu leben, als ob man das Leben noch vor sich hat. Nicht einfach den Fehler zu machen, ach, okay, ich brauche jetzt nichts mehr zu tun, denn Christus kommt ja bald. Wir wissen nicht, wann er kommt. Aber es ist schon wichtig, dass man seinen Verantwortungen bewusst wird, auch in physischer Hinsicht. Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung Kapitel 22 und lesen wir Vers 7. Siehe, ich komme bald, sagt er hier. Siehe, ich komme bald. Und dann in Vers 11. Sehr wichtig zu begreifen. Wer Böses tut, mit anderen Worten, wer Böses tun will, der tue weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Schauen Sie, Sie können andere nicht retten. Sie können auch nicht irgendwo mit Menschen und Engelszungen sprechen und denen vielleicht etwas Sinn beibringen wollen. Das können Sie nicht. Viele meinen, die könnten das. Viele meinen, die müssten dann mit Leuten sprechen, die sich auf dem Wege des Abfalls befinden, vielleicht bereits schon die Kirche verlassen haben, dann so heimlich natürlich ihre falschen Ideen weiterverbreiten wollen. Lassen Sie diese Menschen in Ruhe. Überlassen Sie es der Predigerschaft. Sie sollten sich mit Fragen an die Predigerschaft wenden, nicht an andere, nicht untereinander diese Dinge diskutieren, denn vielfach wissen die Menschen sowieso gar nicht, worum es geht. Die haben die meisten Fakten auch nicht. Und wenn sie irgendetwas gehört haben, vielleicht so über die dritte, vierte Instanz, dann wird etwas weitergegeben und zusammen diskutiert, was in keinster Weise dann der Wahrheit entspricht. Und alles dies bringt nur Unruhe und bringt nur natürlich Zerstreuung und Zerwürfnis. Das ist etwas, wofür die Bibel und wovor die Bibel warnt. Sie haben Fragen, wenden Sie sich an die Predigerschaft. Die wissen schon, worum es geht. Und sie wird möglicherweise Ihnen Ihre Fragen teilweise oder gar nicht beantworten, wenn es um Fakten geht, die nicht weitergegeben werden sollen. Aber gewisserweise kann schon etwas gesagt werden, wie ich es heute auch getan habe, für die, die Ohren haben zu hören und Augen zu sehen. Was sagt er hier? Wer Böses tut, der wird weiterhin Böses tun. Lasst ihn in Ruhe. Wer unrein ist, der wird weiterhin unrein sein. Lasst ihn in Ruhe. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Das ist ihre Verantwortung. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Auch das ist Ihre Verantwortung. Lassen Sie sich nicht von diesen falschen Dingen beeinflussen. Siehe, ich komme bald, sagt er hier in Vers 12, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Nicht die Werke von anderen. Danach werden Sie nicht bemessen. Sie werden nach Ihren Werken bemessen, danach, wie Sie gelebt haben. Wir dürfen eines nicht vergessen. Satan hat seine Diener, die für ihn arbeiten. 2. Korinther, Kapitel 11. Und wenn Sie sich auf falsche, satanische Gedanken einlassen, dann werden Sie Opfer dieser satanischen Diener. Ich meine, das sind nicht meine Worte. Lesen Sie es selbst mit mir, 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 14 bis 15. Und ich in meiner langen Zeit in Gottes Kirche habe das immer und immer wieder gesehen, wie man sich sehr leicht von diesen falschen Dienern beeinflussen lassen kann. Vor allen Dingen, wenn die so freundlich sind, wenn die vielleicht sehr hilfreich waren, wenn die charismatische Ausstrahlung haben und was weiß ich nicht immer. 2. Korinther 11, lesen wir Vers 14. Das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, der verstellt sich als ein Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Aber deren Ende wird sein nach ihren Werken. Vers 13 sagt sogar, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, verstellen sich als Apostel Christi. Das sind Warnungen. Die sind nicht ohne Grund hier in der Bibel enthalten. Und wenn jemand sich hat verleiten lassen und ist diesen dämonischen Ideen gefolgt und hat die Kirche verlassen, hat die Wahrheit verlassen, ist von der Wahrheit abgefallen, hoffentlich nicht endgültig, dann lesen wir Folgendes in 2. Timotheus. Aber es ist auch das wiederum etwas, was an die Predigerschaft gerichtet ist. 2. Timotheus, natürlich auch an die gesamte Kirche, die aufgefordert wird, natürlich zu beten für solche Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, von der sie abgefallen sind. 2. Timotheus, Kapitel 2, lesen wir zunächst einmal in Vers 23, wo Paulus dem Evangelisten Timotheus sagt, die törichten und unnützen Fragen die Weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Vers 25, er sagt, du sollst mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe oder Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen. Ich habe das heute hoffentlich in dieser Predigt auch getan. Ich meine, Sanftmut, okay, ich habe schon einiges gesagt, das ist mir klar, aber ich hoffe, dass vielleicht einige zur Besinnung kommen und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, dass andere sich nicht noch verführen lassen. Er sagt hier, und dass sie wieder nüchtern werden, die sind betrunken geistlich gesehen. Schauen Sie, dass sie wieder nüchtern werden aus der Verstreckung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Das sind starke Worte von Paulus an Timotheus, die in der Bibel niedergeschrieben sind, weil sie für uns heute ebenfalls gelten. Viele von denen, die von der Wahrheit abgefallen sind, abfallen werden, wenn der große Abfall noch kommt, die werden durch die große Trübsal gehen müssen. Möglicherweise auch durch die Plagen des Tages des Herrn. Die werden schreckliche Plagen erdulden müssen. Vielleicht noch vor der großen Trübsal. Denn es ist keine leichte Sache, einfach von Gott abzufallen, von der Wahrheit, nachdem sich Gott einem gezeigt hat. Was für eine Kurzsichtigkeit, was für eine Idiotie, das zu tun, wenn man einmal die Wahrheit zumindest zu einem Grade verstanden hat, alles wegzuwerfen, weil man jetzt falschen Doktrinen, falschen Ideen von Dämonen folgen will oder sogar auch in dämonischen Praktiken behaftet sein will. Die Zukunft solcher Menschen sieht sehr, sehr böse aus. Wir hatten ja von denen gelesen, die die Zeichen und Wunder akzeptieren, die der Mann der Sünde bringen wird, aufgrund von dem Einfluss von Satans. Der falsche Prophet wird auch, wie wir das in Offenbarung lesen, falsche Zeichen und Wunder tun und wird die Menschen dadurch verführen, wie wir das in der letzten Predigt gesehen haben. Aber das muss nicht unsere Zukunft sein. Das muss nicht ihre Zukunft sein. Wenn Gott ihnen die Wahrheit eröffnet hat, das Verständnis zur Wahrheit, wenn er ihnen die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat oder ihnen jetzt die Gabe des Heiligen Geistes anbietet, sodass sie, wenn sie ihm gehorsam sind, letztendlich getauft werden können, um den Heiligen Geist erlangen zu können, dann werfen Sie das nicht weg. Dann betrachten Sie dieses Geschenk als etwas sehr Kostbares, als etwas Unbezahlbares. Etwas, das Sie nicht in irgendeiner Form ignorieren dürfen, das Sie nicht in irgendeiner Form wegschmeißen dürfen, als etwas, was nicht irgendwo wichtig ist für Sie. Es ist letztendlich das Wichtigste in Ihrem Leben. Ich hoffe, Sie bleiben bei der Wahrheit, wenn Sie sie erkannt haben. Lassen Sie sich nicht von den falschen Ideen solcher Menschen verführen, die vielleicht gerne etwas sein wollen, ohne es zu sind. Glauben Sie an das, was Sie in der Bibel bestätigt finden und was die Kirche Gottes Ihnen anhand der Bibel lehrt. Und dann werden Sie auf einem sicheren Gleis weiterfahren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.